Ö1, Journal um 8.
Mit Stefanie Liotold am Mikrofon, guten Morgen. Im Folterprozess gegen zwei ehemalige Vertreter des syrischen Assad-Regimes wird heute ein Urteil erwartet. Ich spreche mit Berthe Tomasowitsch darüber. Seit Tagen trauern zehntausende Menschen im Iran um den von den USA und Israel getöteten Ayatollah Khamenei. Die FIFA hebt völlig überraschend die rote Karte eines US-Stürmers bei der Fußball-WM auf, nachdem Präsident Trump bei Präsident Infantino angerufen haben soll. Nachdem in Leoben ein Taxilenker brutal attackiert worden ist, wird ein Mitglied der identitären Bewegung ermittelt. Der Mann war bis vor kurzem FPÖ-Mitarbeiter im Parlament. Und verheerende Waldbrände wüten wieder in Teilen Südfrankreichs und gefährden auch die Tour de France. Damit sind wir beim Wetter. Das wandert künftig von dieser Stelle ans Ende der Sendung. Es wird wechselhaft windig und nur teilweise warm aber. Wir beginnen im Nationalrat. Da fängt heute eine außergewöhnlich intensive Woche an. Bis inklusive Freitag treten die Abgeordneten jeden Tag im Parlament zusammen. So eine lange Etappe an Plenarsitzungen hat es zuletzt in den 1990er Jahren gegeben. Heuer fällt der traditionelle Kehraus vor dem Sommer aber mit dem neuen Doppelbudget zusammen und es gibt reichlich Redebedarf. Viktoria Waldhäusl mit einem Überblick über die wichtigsten Themen und Beschlüsse.
Auch im Parlament gibt es so etwas wie Sommerferien. Bevor die beginnen, werden diese Woche aber noch so einige Beschlüsse gefasst. So stehen etwa an ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten, Strafen von bis zu 500 Euro für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen, eine Verlängerung der Autopickel-Intervalle, eine Verkürzung der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten nach dem Medizinstudium, die Einführung der neuen Schulfächer Informatik und künstliche Intelligenz sowie Medien und Demokratie und eine Stärkung der Volksgruppen. Außerdem auf der Tagesordnung die österreichische Afrika-Strategie. Ab Mittwoch geht es dann einmal mehr um das Doppelbudget für 2027-28. Da müssen noch rund 70 begleitende Gesetze beschlossen werden. Unter anderem geht es da um die von der schwarz-rot-pinken Bundesregierung beschlossene durchschnittliche Pensionsanpassung leicht unter der Inflation und eine Nichtanpassung der Familienbeihilfe und anderer Sozialleistungen sowie der Parteienförderung. Die Krankenabgabe wird verlängert, die Körperschaftssteuer erhöht und ein Beitrag für ältere Arbeitnehmer zum Familienlastenausgleichsfonds wird eingeführt, während die Lohnnebenkosten insgesamt gesenkt werden. Beschlossen wird auch die Paketabgabe und eine Anhebung der Alkoholsteuer. Damit wollen die Regierungsparteien das Bundesbudget wieder in den Griff bekommen. 2028 wollen sie das EU-Defizitverfahren verlassen. Die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne haben bereits im Vorfeld teils heftige Kritik an den gewählten Maßnahmen geübt. Im Parlament ist diese Woche daher mit so einigen Debatten zu rechnen. Auch mit eigenen Vorhaben versucht sich die Opposition einzubringen. Die FPÖ setzt sich für eine Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und eine leichtere Abschiebung ausländischer Straftäter ein. Die Grünen wollen besseren Schutz vor Fluglärm in und um Wien. Mit Mehrheiten für diese Anliegen ist aber nicht zu rechnen. Sind alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet, beginnt für die Abgeordneten die Sommerpause. Die nächste Nationalratssitzung ist Ende September angesetzt.
Heute soll im Folterprozess gegen einen Mann aus Syrien das Urteil fallen. Er und ein zweiter sind frühere hohe Vertreter des Regimes des ehemaligen syrischen Staatspräsidenten Bashar al-Assad. Der erste Angeklagte war General des Geheimdienstes in der Stadt Raqqa. Der zweite mit ihm auf der Anklagebank sitzende war Chef der Kriminalpolizei der Stadt. Die beiden Männer sollen mehrere Zivilpersonen brutal gefoltert haben, die gegen das Assad-Regime demonstriert haben und deshalb eingesperrt worden sind. Beim Prozess, der seit Anfang Juni läuft, war meine Kollegin Berthe Tomasowitsch dabei und jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Berthe, einige Opfer dieser Folterungen sind ja als Zeugen befragt worden. Sie sind dafür aus ganz Europa oder sogar aus Syrien selbst angereist. Was haben Sie denn über Ihre Zeit im Gefängnis erzählt?
Ja, alle haben von Schlägen berichtet zum Beispiel, also Schlägen mit Elektrokabeln, vor allem auf die Fußsohlen. Fußtritte ins Gesicht hat es gegeben. Die Menschen waren in Minizellen untergebracht, ohne Fenster. Die Zellen waren so voll, dass man gar keinen Platz hatte, damit sich alle hinlegen konnten. Manche mussten da stehen. Die sanitären Bedingungen waren natürlich katastrophal. Und es waren auch einige Opfer, die waren minderjährig, als sie festgenommen wurden und ins Gefängnis gekommen sind. Und einem 17-Jährigen wurden zum Beispiel Handschellen angelegt, bevor man ihn dann mit einem Seil hochgezogen hat. Und in dieser Position hat er dann 24 Stunden ausharren müssen. Und dann haben einige auch von einem ganz schlimmen Foltergerät berichtet. Das nennt sich fliegender Teppich. Und das sind zwei Bretter, auf denen dann die Häftlinge fixiert wurden. Und die wurden dann so verdreht, dass das zu unvorstellbaren Schmerzen geführt hat.
In diesem Prozess geht es ja um Vorfälle aus den Jahren 2011 bis 2013, also in den ersten Jahren des Bürgerkriegs in Syrien. Sind viele solcher Fälle bekannt aus dieser Zeit? Sprich, wie plausibel, wenn man so will, sind denn die Vorwürfe?
Naja, das war ja die Zeit des sogenannten arabischen Frühlings. Und da hat es dann auch in Syrien zahlreiche Demonstrationen gegen das Regime von Bashar al-Assad eben gegeben. Allerdings hat das Regime in Syrien, anders als in anderen arabischen Ländern, diese Demonstrationen ja gewaltsam unterdrückt. Die Menschen, die an solchen Demos teilgenommen haben, die sind oder sie auch organisiert haben, die wurden festgenommen und eben unter Folter verhört. Dass es in Syrien Folter gab und dass gefoltert wurde, das wusste man. Also die Menschen hatten ja auch Angst vor dem Sicherheitsapparat. Also auch vor dem Geheimdienst vor allem, aber auch eben von der Kriminalpolizei. Und die Sicherheitsapparate haben diesbezüglich auch direkte Befehle aus Damaskus bekommen, um diese Demos zu zerschlagen.
Seit Anfang Juni sitzen die zwei jetzt eben auf der Anklagebank. Wie verantworten sie sich?
Ja, beide haben sich nicht schuldig bekannt. Also sie hätten zwar im syrischen Sicherheitsapparat Karriere gemacht, waren aber nicht an Folterungen beteiligt, sagen sie. Sie seien ja dann auch aus Syrien geflüchtet. Sie sind ja beide nach Österreich dann gekommen. Und der ehemalige Geheimdienstgeneral hat gesagt, es könne sein, dass ihn dein Untergebener gefoltert habe, aber er selbst hat davon nichts mitgekommen, sagt er. Und der Chef der Kriminalpolizei sagt, das sind alles Racheaussagen gegen ihn und er sei ja sogar ein Anhänger der Revolution gewesen. Man muss also sagen, es werden beide schon sehr stark von den Opfern belastet. Also der Kriminalpolizist soll sogar selbst gefoltert haben und es haben mehrere Zeugen sogar gesagt, dass er konkret zu Folter aufgefordert hat.
Der Erstangeklagte aber, also der General, der ist ja kein Unbekannter in Österreich, weil er vom BVT, vom ehemaligen Verfassungsschutz, schon vor mehr als 10 Jahren nach Österreich gebracht worden ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wie schon gesagt, der General ist ja aus Syrien geflüchtet, allerdings nicht sofort nach Österreich, sondern zunächst nach Frankreich. Und als dort dann die ersten Gerüchte aufgekommen sind, dass es da vielleicht, dass der an Folterungen beteiligt sein könnte, hat der israelische Geheimdienst Mossad das BVT, nämlich den ehemaligen österreichischen Verfassungsschutz, um Hilfe gebeten. Und daraufhin hat das BVT den General nach Österreich gebracht. Und der hat dann hier sogar Asyl bekommen. Und die Aktion lief unter dem Namen White Milk. Und seit der Anklage allerdings sitzt dieser General eben in Wien in U-Haft.
Warum findet dieser Prozess aber in Wien statt, obwohl die Folterungen ja in Syrien passiert sein sollen?
Ja, das macht das Völkerrecht möglich, muss man sagen. Und zwar, die beiden Angeklagten haben ihren Wohnsitz in Wien. Und weil der Internationale Strafgerichtshof nicht zuständig ist, da gab es Vetos dagegen, dass der das machen könnte, muss dieser Prozess aufgrund eben von völkerrechtlichen Verträgen in Wien stattfinden. Was man aber schon auch sagen muss, ohne einen wirklich sehr engagierten Staatsanwalt und die Unterstützung zahlreicher Nichtregierungsorganisationen hätte der Prozess aber auch gar nicht stattfinden können. Denn es waren nämlich diese NGOs, die Beweismaterial in Syrien zusammengetragen haben und auch die Opfer gefunden haben, die letztlich dann im Prozess ja auch als Zeugen ausgesagt haben.
Sollten die beiden oder auch nur einer schuldig gesprochen werden, womit müssen die Angeklagten denn rechnen?
Ja, den beiden wird ja unter anderem, wie gesagt, Folter vorgeworfen, aber auch schwere Nötigung, schwere Körperverletzung. Und entscheidet der Richter im Sinne der Anklage, dann drohen den beiden bis zu 10 Jahre Haft.
Beate Tomasovic, Sie beobachten den Prozess natürlich weiter für uns und wir hören von Ihnen, sobald das Urteil gefallen ist. Danke.
Danke auch.
Seit Tagen trauern zigtausende Menschen im Iran um den letzten klerikalen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er und weitere Familienmitglieder sind am ersten Tag der US-israelischen Angriffe im Februar getötet worden. Erst jetzt, Monate später, werden sie im Zuge von 6 Tage dauernden Feierlichkeiten beerdigt. Unsere Korrespondentin Rosa Lahn berichtet.
Die Mossallah, die große Moschee von Teheran, platzt aus allen Nähten. Über knisternde Lautsprecher ertönt eine bekannte Passage aus einer Rede Khameneis. Die Worte aus einer anderen Zeit schweben durch die Luft, um die gemeinsame Nostalgie zu wecken. Seit Tagen drängen Menschenmassen bereits in den frühen Morgenstunden hierher, um nichts zu verpassen. Bereits am Weg in der Teheraner U-Bahn wird Amerika und Israel der Tod gewünscht. Aus dem obersten Nationalen Sicherheitsrat heißt es, Das Volk fordert Rache für das Blut des Märtyrerführers. Dies ist genau der Iran, den sie in wenigen Tagen in die Knie zwingen wollten. Millionen von Menschen wollen dabei sein. Wie viele genau, ist unklar. Die Islamische Republik spricht von 20 Millionen. Ein Hinweis darauf, dass das stimmen könnte, sind die gestern registrierten Fahrten mit der Metro in Teheran. Es waren 7 Millionen. Pilger und auch Staatschefs aus zahlreichen Ländern sind angereist. Der große Ayatollah Sobhani leitet das Totengebet. Die iranische Führung hat die Beerdigung Khameneis zur Demonstration von Macht, Stärke und Einheit erklärt. Doch der Ort, die große Moschee von Teheran, hat offensichtliche Schwächen. Sie ist fast so alt wie die Islamische Revolution und dennoch sind 2 Minarette nur halbfertig. Für Kritiker symbolisiert die Mosallah die unerfüllten Versprechen des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei.
Und zum Fußball jetzt. US-Präsident Donald Trump soll den Chef des Weltfußballverbands FIFA höchstpersönlich angerufen haben, um die rote Karte gegen einen US-Spieler bei der WM rückgängig zu machen. Das berichten mehrere internationale Medien. Und das lässt auch Jürgen Klopp, Anwärter für den Posten des deutschen Bundestrainers, nicht kalt.
Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, dann das ist verrückt.
Sagt Klopp bei Magenta TV. Fakt ist, dass die FIFA die rote Karte tatsächlich quasi zurückgenommen hat. Ein beispielloser Vorgang, wie Matthias Humpelstädter berichtet.
Da fühlte ich mich schon vor der Zeitlupe. Ei, ei, ei.
Es war ein grobes Foul. Im Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina am vergangenen Donnerstag steigt der US-Spieler Follerin Balagan dem Bosnier Tarik Muharemovic von hinten auf die Achillesferse. Der Schiedsrichter entscheidet: rote Karte. Eigentlich müsste der US-Spieler deshalb im kommenden Achtelfinalspiel gegen Belgien gesperrt sein. Aber die FIFA setzt die Sperre aus. US-Präsident Trump reagiert umgehend. In einem Online-Statement bedankt er sich bei der FIFA, dass sie eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habe, wie er sagt. US-Medien berichten, Trump soll den FIFA-Chef angerufen und interveniert haben. Die Berichte berufen sich auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Weder die FIFA noch das Weiße Haus haben sich bisher dazu geäußert.
Wir bleiben beim Fußball. Das zweite Männerfußball-WM-Gastgeberland, Mexiko nämlich, kann sich jetzt ganz aufs Ausrichten der Spiele konzentrieren. England hat die Mexikaner vor wenigen Stunden mit 3:2 besiegt. Gestern die Sensation durch Norwegen. Starspieler Erling Haaland schickt Brasilien nach Hause und trifft in der nächsten Runde eben auf England. Christoph Ott.
Die Norweger rudern weiter und stehen nach einem 2:1-Sieg gegen Brasilien im Viertelfinale. Mann des Spiels ist mit 2 Toren einmal mehr Superstar Erling Haaland. Es ist einer der verrücktesten Tage in der norwegischen Geschichte und wir müssen es einfach genießen und den Moment auskosten. Das ist verrückt, sagt Haaland nach dem Spiel. Für den Anschlusstreffer der Brasilianer sorgt Neymar in seinem letzten WM-Spiel spät in der Nachspielzeit. Norwegen trifft nun im Viertelfinale auf England. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzt sich im Aztekenstadion in Mexiko mit 3:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko durch. Jude Bellingham bringt die Engländer mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße und Harry Kane erhöht in der zweiten Hälfte per Elfmeter. Das Viertelfinalduell mit Norwegen steigt dann am Samstag in Miami.
Das Folgende schlägt auch Wellen, aber politische und im hiesigen Parlament. Ein Taxifahrer hat sich geweigert, Burschenschafter mitzunehmen, weil sie unter anderem Heil Hitler gerufen haben sollen. Daraufhin soll der Taxler gewürgt und getreten worden sein. Die Staatsanwaltschaft Leoben ermittelt jetzt laut Medienberichten gegen 2 Mitglieder der Identitären Bewegung, eine laut Verfassungsschutz rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Gruppe. Und einer der Verdächtigen war ein ehemaliger Mitarbeiter im FPÖ-Parlamentsclub. Dazu sagt der grüne Rechtsextremismus-Sprecher Lukas Hammer.
Weil das ja kein Einzelfall ist. Ja. Leoben steht in einer Serie von Gewaltakten, steht in einer Serie von Straftaten aus diesem identitären Milieu. Und die FPÖ ist immer wieder gewarnt worden, insbesondere vom Verfassungsschutz, dass Mitarbeiter von diesem rechtsextremen Schlägertrupp ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und sie haben diese Warnungen nicht nur ignoriert und in den Wind geschlagen, sie haben im Gegenteil immer weiter diese rechtsextremen Inhalte übernommen und auch zugelassen, wie gesagt, dass diese Rechtsextremen das Parlament regelrecht infiltrieren können und Zugang zu sensiblen Informationen haben. Die FPÖ hat hier einfach eine Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Sie hat Erklärungs- und Handlungsbedarf. Ja.
sagt Lukas Hammer von den Grünen im Morgenjournal. Das ganze Gespräch können Sie auf ORF Sound nachhören. In Österreich wird wieder einmal über Pfand diskutiert. Für Batterien in diesem Fall, aber nicht reguläre Batterien, sondern es geht um Lithium-Ionen-Akkus aus Handys, Laptops und dergleichen. Die sind leicht entflammbar und damit ein großes Problem. Die Sammelquote ist mit 20% sehr niedrig. Vorschläge, wie sich das ändern ließe, gibt es. Die gehen aber weit auseinander, wie Rainer Hasiwa berichtet.
Der Verband österreichischer Entsorgungsbetriebe hat eine eindeutige Meinung. Ein Pfand oder noch besser ein finanzielles Anreizsystem für die Akkus muss bald her, sagt Verbandspräsidentin Gabriele Jüli.
Aus meiner Sicht ist der klare Vorteil der, dass wir hier die Sammelquote von den reinen Lithium-Akkus von leider nur 11%, wir wollen die auf 90% fördern.
Denn diese Akkus, die im Plastik oder gar im Restmüll landen, sorgen regelmäßig für Brände in Entsorgungsbetrieben. Ganz anders hingegen die Altstoff Recycling Austria, kurz ARA, konkret Thomas Meier, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft ERA. Er ist gegen ein Pfand.
Also ob das wirklich an Wirkung haben wird, wir glauben es nicht und wir glauben, dass das nicht wirklich zu Ende gedacht ist.
Meier setzt eher auf verbesserte technische Lösungen, die Brände verhindern sollen.
Während wir in unseren Gefilden noch von der letzten Hitzewelle erholen dürfen, beginnt in Frankreich schon die nächste. Im Süden an der Grenze zu Spanien brennen riesige Waldflächen. Rund 5000 Menschen sollen evakuiert werden. Und die dritte Etappe der Tour de France findet auch ausgerechnet in diesem Gebiet statt. Markus Langer hat Details dazu.
Betroffen sind gut 5000 Menschen aus Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo die Feuerwehr gegen einen sich ausbreitenden Brand im Einsatz ist. Ein Anrainer und ein Feuerwehrmann wurden lebensgefährlich verletzt. Die dritte Etappe der Tour de France führt heute durch die betroffene Region. Aus Sicherheitsgründen werden Zuschauer und Werbekarawane nicht dabei sein. Auch in anderen Regionen Frankreichs brachen bereits Wald- und Vegetationsbrände aus. Zwischen Avignon und Nîmes musste ein Teilstück der Richtung Spanien führenden Autobahn A9 gesperrt werden. Für 7 Departements im Südosten wurde die höchste Warnstufe rot verhängt. Hohe Waldbrandgefahr besteht aber auch in weiteren 41 Departements.
Jetzt zu den Kurznachrichten. Martina Kofler, bitte.
Russland hat die Ukraine in der Nacht neuerlich mit flächendeckenden Luftangriffen überzogen. Bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt Kiew sind in der Früh laut Behörden mindestens 10 Menschen getötet worden. Es gibt Dutzende Verletzte. Der Leiter der Militärverwaltung schrieb auf Telegram, Raketen und Drohnen hätten unter anderem Wohnblöcke getroffen. Vor dem NATO-Gipfel in Ankara sind gestern erneut mehrere Journalisten und Menschenrechtsaktivistinnen verhaftet worden. Nach Medienberichten fanden die Festnahmen in mehreren türkischen Provinzen statt. NGOs und die Opposition übten scharfe Kritik und sprechen von willkürlichen Einsätzen der Sicherheitskräfte. Der deutsche Autobauer Porsche plant offenbar einen weiteren Stellenabbau. Nach einem Handelsblattbericht könnten bis zu 4000 Beschäftigte ihren Job verlieren, diesmal vor allem im Management und in der Verwaltung. Details werden für Ende Juli erwartet. Porsche hat im ersten Quartal um 15% weniger Autos verkauft. Vor allem der Absatz in China ist eingebrochen. Der Supertaifun Bawi hat die US-Außengebiete im Pazifik erreicht. Auf der Insel Rota mit 1500 Einwohnern seien erhebliche Schäden angerichtet worden, so die Behörden. Der US-Wetterdienst hatte zuvor vor katastrophalen Schäden und einer lebensbedrohlichen Lage gewarnt. Ein direkter Treffer würde Rota für Wochen oder länger unbewohnbar machen. Und auf Sizilien sorgt der Vulkan Ätna wieder für Behinderungen im Flugverkehr. Wegen eines starken Ascheausstoßes mussten am Flughafen Catania mehrere Flüge gestrichen werden. Andere konnten nur verspätet abgefertigt werden. Die Eruptionswolke war zeitweise 1,5 Kilometer hoch.
Danke, Martina Kofler. Und wie angekündigt, kommt das Wetter ab sofort zum Schluss. Daniel Schlager, bitte.
Wechselhaft, windig und nur teilweise warm geht es durch den Montag. Jetzt regnet es vor allem zwischen Innsbruck und Liezen. Kurze Schauer sind heute aber verbreitet möglich, vereinzelt auch Gewitter. Am ehesten durchwegs trocken und länger sonnig ist es in Teilen Vorarlbergs und Kärntens. Damit hier an die 29 Grad, meist aber nur ab und zu Sonne und 19 bis 26 Grad. Außerdem kommt nach und nach wieder lebhafter, in Böen auch kräftiger Wind aus West bis Nordwest auf. Momentan spüren wir den Wind vor allem schon im Großraum Wien bei 21 Grad. Die kühlste Landeshauptstadt ist Salzburg mit 16 Grad nach dem Regen. Morgen Dienstag dann generell trocken mit Sonne und mehr oder weniger dichten Wolkenfeldern. An der Alpennordseite und im Osten weiterhin windig und spürbar wärmer mit 25 bis 32 Grad. Am Mittwoch streift mit kräftigem Nordwestwind noch einmal etwas kühlere Luft. Von Kufstein ostwärts sind auch wenige Schauer dabei. Danach geht es überall in Richtung Hochsommerwetter. So heiß wie Ende Juni wird es aber nicht.
Das waren die morgendlichen Journale am heutigen Montag. Bernhard Ortmeier, Technik, Veronika Felitz, Regie und Stefanie Leodolter am Mikrofon sagen. Danke fürs Zuhören. Es ist 8:20 Uhr.